Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an.
Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dock in der Hafen City. Hier kannst du den Hamburger Hafen virtuell aus bisher ungesehenen Perspektiven erleben. Einfach online unter discovery-dock.de ein Slot buchen. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
Heute befrage ich Matthias Adler vom Hamburger Tagesjournal. Ahoi, Matthias Adler.
Moin, Lars.
Lieber Matthias, die Würfel sind gefallen, aber irgendwie auch nicht. Was sagst du als einer der kritischeren Beobachter des Politikgeschehens zu den Bundestagswahlen?
Ja, also erstmal muss man, glaube ich, konzidieren, dass das sensationell ist, was die SPD da hingekriegt hat, die ja wirklich vor 2 Monaten noch am Boden lag und wie Scholz sich da nach vorne gerobbt hat, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Dramatisch ist der Verlust der CDU, sowohl im Bund, aber eben auch vor allen Dingen in Hamburg. Das ist ja ganz schlimm. Ist natürlich jetzt eine komische Situation, dass wir eine FDP haben und eine Grüne, die jetzt erstmal miteinander klar machen müssen, welchen Kanzler sie denn dann sozusagen bestimmen wollen. Das wird, glaube ich, auch noch eine ganze Weile dauern.
Du bist ja mit dem Hamburger Tagesjournal vor allen Dingen ja in erster Linie Beobachter des Hamburger Geschehens, hast aber ja immer noch einen Teil in deinem sehr beliebten Newsletter, wo es halt auch um Bundespolitik und so geht, was so die anderen Medien schreiben. Aber kommen wir mal erstmal auf Hamburg. Hat Herr Ploss zu viel gegendert und zu wenig Punkte gemacht mit wirklichen Inhalten oder woran liegt's?
Das kann man, glaube ich, so sehen. Also der hat den Parteivorsitz ja vor einem Jahr übernommen und wollte die Partei konservativer ausrichten. Hat sich auf das Thema Gendern fokussiert, hat damit ja auch durchaus eine gewisse bundesweite Aufmerksamkeit bekommen. Aber man muss jetzt nach einem Jahr festhalten, dass das Konzept erstmal krachend gescheitert ist. Die sind jetzt runter von, ich weiß nicht, 24 auf 15 oder sowas. Das muss man erstmal hinkriegen in einem Jahr.
Und hat vor allen Dingen ja auch in einem, ich würde jetzt mal sagen, eher konservativ ausgerichteten Wahlbezirk nicht nur gegen Dorothee Martin verloren, sondern auch gegen die grüne Katharina Beck, ne?
Absolut, absolut. Also dieses Gender-Thema, was er da setzen wollte, das hat zumindest jetzt in seinem Kreis oder in ganz Hamburg auf keinen Fall erfangen. Da hat er sich wirklich vertan.
Jetzt haben die SPD und die Grüne haben Zuwächse in Hamburg. Das heißt, man kann das ja auch rausfiltern, wie die Parteien jetzt hier in Hamburg gewählt wurden. Ist das gleichzeitig auch eine große Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit der Regierungskoalition in Hamburg oder hat das einfach überhaupt nichts damit zu tun?
Doch, das glaube ich schon. Das ist ja ein Bündnis, was sich gut entwickelt hat über die letzte Zeit. Was man jetzt mal gucken muss, das ist ja schon sensationell, was da in Eimsbüttel und in Altona passiert ist, dass die Grünen den SPD-Kandidaten das Direktmandat da weggenommen haben, mit wirklich beeindruckenden Prozentzahlen und Zuwächsen. Und das ist insofern auch ganz spannend, weil es eben auch zeigt, dass die Grünen sehr selbstbewusster werden. Und wir haben ja im Moment gerade im Senat auch einen Knatsch zwischen Tschentscher und Kerstan über die ganze Klimathematik. Und das Wahlergebnis hat nicht dazu geführt, dass die Grünen da schwächer geworden sind in der Diskussion.
Die Bundestagswahlen haben möglicherweise auch Einfluss auf die Hamburger Politik, weil mindestens 2 Personalien, also eine ist relativ sicher, die andere wird noch gemauschelt, werden sich verändern. Nämlich Hamburg-Mitte muss sich einen neuen Bezirksamtsleiter suchen, weil Falco Drossmann nach Berlin gehen wird.
Richtig.
Hältst du das für einen großen Verlust oder wie ist da deine Einschätzung? Oder ist das Feld dort bestellt und eigentlich ist egal, wer es danach macht?
Also ich glaube schon, dass es ein Verlust ist, weil er hat das, glaube ich, soweit ich das beurteilen kann, da ganz gut gemacht. Und auch sein Wahlergebnis, also nochmal besser zu sein als sein Vorgänger Johannes Kahrs in Mitte, das ist schon eindrucksvoll. Aber ich glaube schon, dass es da einen Ersatz geben wird, der sich da auch wieder gut in die Thematik einarbeiten wird.
So, und die zweite Personalie, die ich meinte, ist Carsten Broster als Kultursenator, der möglicherweise seinem alten Kumpel Olaf Scholz nach Berlin folgen wird, wenn Olaf Scholz im Bundeskanzler wird. Das ist ja alles noch ganz unsicher. Wie siehst du den Weggang oder möglichen Verlust?
Den halte ich für ziemlich dramatisch. Also, dass es so kommen wird, habe ich mir zumindest gestern gedacht. Da gab es einen Tweet von dem Brinker, der die SPD-Kampagne gemacht hat, wie er mit Borster nach Berlin fährt. Warum jetzt ein Kultursenator nach Berlin fahren muss, wenn er keine weiteren Ambitionen hat, hat sich wenig erschlossen. Also ich glaube schon, dass das passieren wird. Und ich glaube, dass das ein Riesenverlust für die Hamburger Kultur sein wird, die den Broster ja abgöttisch sozusagen verehren. Und da einen Nachfolger zu finden, der in diese großen Fußstapfen treten wird, das wird, glaube ich, richtig, richtig schwierig.
Die Wochenendausgaben der Tageszeitung haben ja auch schon darüber spekuliert, wie gut ein möglicher Hamburger Bundeskanzler für Hamburg sein könnte. Was siehst denn du da für Zusammenhänge?
Also ich finde das erstmal gefühlt ganz lustig. Also ich kann das mal so, glaube ich, für die Presse sagen. Wenn man da einen Bundeskanzler hat, irgendwie, an dem man mal irgendwie nah dran war, ist das schon ganz nett. Und ich glaube auch, dass Olaf Scholz im Rahmen seiner Möglichkeiten schon auch versuchen wird, was für Hamburg zu tun, zumal er ja auch immer referiert, sozusagen, welche gute Zeit er hier in Hamburg gehabt hat. Also ich glaube, das ist für die Stadt ist das gut, weil man eben auch so eine gewisse Nähe zu ihm hat und ihn einschätzen kann.
Kannst du denn den Erfolg von Olaf Scholz erklären? Also ich sag mal, im April, Mai kannte ich genau zwei Leute, die auf einen Sieg von Olaf Scholz gewettet hätten. Das wäre Olaf Scholz selbst gewesen und Raphael Brinker, der eben diese Werbekampagne gemacht hat für die SPD, der damals schon immer gesagt hat, die Leute werden irgendwann merken, dass Merkel fehlt und wir geben ihnen sozusagen das, was sie haben wollen. Also ich spreche da gar nicht auf das Rautenzeichen bei der SZ an. Das finde ich ja totalen Schwachsinn, über solche Oberflächlichkeiten zu reden. Aber irgendwie ist es doch auch ein weiter so, oder?
Also ich glaube, du vergisst erstmal eine dritte Person und das ist Wolfgang Schmidt.
Oh ja, entschuldige, wie konnte ich Wolfgang Schmidt vergessen?
Natürlich. Das ist ja letztlich.
Der hat sogar noch vor Olaf Scholz dran geglaubt.
Ja. Also es gab, ich glaube Ende 2019 war das, gab es mal so ein Treffen in der Landespressekonferenz, also Rathausjournalisten in Berlin mit Wolfgang Schmidt, wo er so wirklich haarklein dezidiert entwickelt hat, wieso Olaf Scholz wieder an die Spitze muss. Das war zwar eben damals noch bezogen auf den SPD-Vorsitz, was ja krachend gescheitert ist, aber für mich ist der Punkt, dass Scholz nach seiner Niederlage als SPD-Vorsitzender es irgendwie geschafft hat, die Partei dann doch hinter sich zu kriegen. Und damit hat er eine ganz klare Linie gehabt und auch seine Argumente sind ja klar. Also wenn Olaf Scholz auftritt, dann ist es Mindestlohn, Rente, Wohnen, also ganz klare Punkte, an denen seine Politik zu identifizieren ist. Und das, glaube ich, hat verfangen. Plus die Fehler der anderen, das darf man nicht vergessen. Ohne die Probleme von Baerbock und Laschet wäre es schwieriger geworden.
Wie siehst du die Situation der Grünen jetzt? Also wie gesagt, hier in Hamburg ja ordentliche Zugewinne. In Berlin jetzt kurzfristig dann doch nicht Bürgermeisterin geworden. Und auf Bundesebene ja, das Drama um Frau Baerbock, was sie im Grunde selber provoziert hat. Aber gleichzeitig natürlich auch Stimmengewinne. Ich glaube, sie haben die meisten Stimmen gewonnen, ne? Oder Zuwächse.
Prozentual oder im Verhältnis auf alle Fälle. Aber 14,8, was das jetzt, glaube ich, sind, das ist natürlich eine herbe Enttäuschung nach den Umfragen, die wir, glaube ich, schon mal bei 30 gesehen haben im April. Also das kann die Partei nicht zufriedenstellen. Das wird, glaube ich, schwierig.
Aber es würde sich wahrscheinlich von außen keiner trauen, nachzufragen, ob sie da nicht persönliche Konsequenzen draus zieht. Weil das wird ja bei allen anderen jetzt mal locker gemacht. Also ja nicht nur bei Laschet, sondern auch Söder wird das gefragt. Bei Baerbock traut sich das jetzt gerade keiner, glaube ich. Ne? Wärst du der Erste?
Naja, also Kanzlerkandidatin ist ja durch. Insofern hat sie jetzt ja kein Amt mehr. Und was wir gestern schon deutlich zu spüren war, dass Habeck jetzt langsam die Zügel in die Hand nimmt. Der argumentiert ja jetzt, dass er schon mal mit der FDP eine Koalition geschmiedet hat. Und das ist natürlich ein Erfahrungsschatz, den er jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten gut gebrauchen werden kann. Also ich sehe da schon einen Machtwechsel in Richtung Habeck.
Glaubst du, dass Laschet irgendeine Chance haben wird, irgendwie seine krude Idee, weil für mich ja krude, weil irgendwie ist der Wahlauftrag ja jetzt relativ eindeutig. Tatsächlich, es ist ja nicht mehr 0,2% und Überhangmandate und so weiter, sondern die SPD geht als stärkste Fraktion hervor. Und mein Gerechtigkeitssinn würde jetzt eigentlich sagen, okay, dann sollen die jetzt auch zusehen, dass sie die Regierung stellen. Dieses Szenario gibt natürlich sowohl FDP als auch den Grünen jetzt die Möglichkeit, wieder zu gucken, wo sie am meisten Ministerposten herkriegen, oder wie läuft sowas jetzt?
Also er hat sich noch nicht aufgegeben. Er ist ein bisschen zurückgerudert mit dem Regierungsauftrag. Das sagt er, glaube ich, so nicht mehr. Aber er hat, glaube ich, gerade vorhin nochmal gesagt, dass er ganz gestern Abend sehr lange mit Lindner gesprochen habe und jetzt das Gespräch mit Baerbock suchen will. Es ist ja legitim, er muss ja nicht die stärkste Partei geben, das war ja schon mal anders. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist das nicht seine Entscheidung, nicht die Entscheidung von Scholz, sondern das wird jetzt Grüne und FDP ausmachen. Und da muss man mal gucken. Aber du hast schon recht, also vom ersten Draufsehen ist es eigentlich schon eine rot geführte Ampel.
Was sagt dir dein Gefühl? Geht diesmal alles viel schneller als zuletzt die gescheiterten Koalitionsverhandlungen? Oder muss Merkel noch mal ran und dann die ganzen Zeremonien wie beispielsweise Neujahrsansprache und so weiter halten?
Das kann ich nicht einschätzen. Ich glaube nicht, also letztes Jahr war es ja wirklich, oder vor 4 Jahren war es ja wirklich ein halbes Jahr, wo sie verhandelt haben. Das wird, glaube ich, diesmal nicht passieren. Und auch, dass der Bundespräsident dann da nochmal angreifen muss, das will man, glaube ich, alles verhindern. Aber so 3 Monate, glaube ich, kann das dauern. Ich würde mich nicht wundern, wenn es eine neue Ansprache noch von Merkel gibt.
Na, wir warten das mal ab. Momentan ist ja wirklich, gucken wir in ein sehr trübes Glas rein. Und du hast auch noch einen trüben Blick, weil du bist ja tatsächlich echt ein Nachtarbeiter, ne? Das Hamburger Tagesjournal entsteht wann? Wie lange schraubst du daran rum nachts?
Na, so bis 2 mindestens.
Also es sind ja immer die aktuellen Nachrichten aus den Zeitungen, die du für uns alle quasi liest und zusammenfasst und manchmal mit sehr spitzer Zunge oder Feder kommentierst.
So ist das und das kommt auch relativ gut an, da bin ich ganz zufrieden mit. Und es geht, glaube ich, oft auch gar nicht darum, dass ich richte mich eigentlich an ein sehr gut schon informiertes Publikum. Das ist das eine. Die wissen vieles von dem, was ich da schreibe, ja schon längst. Es geht eigentlich mehr so ein bisschen um die Einordnung und um die Verknüpfung mit anderen Themen. Und das, wie gesagt, das funktioniert ganz erfolgreich.
Und der Biorhythmus dann auch? Und wie läuft das am Wochenende? Schläfst du dann am Wochenende auch bis 12 und verpasst jeden Wochenmarkt? Oder wie läuft das?
Ich habe die absurde Situation, dass ich am Wochenende deutlich früher ins Bett gehe als in der Woche.
Also ein bisschen anders. Insofern bin ich da anders als wir alle, das ganze Partyvolk.
Genau.
Sag mal, dann müsstest du doch aber eigentlich auch wissen, und deswegen kommen wir nämlich jetzt zur Top 3, wo man am besten spät frühstücken oder sogar brunchen kann.
Ja, natürlich.
Gib mir doch mal deinen Platz 3.
Also mein Platz 3 ist die Lühmanns Teestube in Blankenese. Die ist sehr bekannt, ein bisschen mehr bekannt für Kaffee und Kuchen, sehr traditionsreich. Haben aber auch ein Frühstück, wenn man es bezahlen kann. Ist sehr nett. Falls jemand diese Woche hin möchte, das wird nicht funktionieren. Die haben diese Woche dicht, wird ganz lustig. Da wird eine ZDF-Serie gedreht. Also das kann man erst wieder ab übernächste Woche hin.
Vielen Dank für den aktuellen Hinweis schon mal. Und Platz 2?
Platz 2 mache ich mal ein bisschen Werbung. Da war ich lange nicht mehr, aber früher schon. Das Knips in Flottbek im Bahnhof.
Ja.
Da gibt es was Neues. Da gibt es wohl neue Eigentümer. Und ab Oktober werden die ab 10 Uhr morgens auch wieder öffnen. Dann kann man also da auch frühstücken, wenn man im Westen
unterwegs ist. Jetzt bin ich gespannt, wer Platz 1 ist und welche Einschränkungen es da gibt.
Der Platz 1 ist ziemlich langweilig. Den hast du, glaube ich, schon bei vielen Leuten auf Platz 1 gehabt. Das ist das Café Paris für ein Arbeitsfrühstück ist das ideal. Und die haben auch eine sehr nette Frühstückskarte.
Das ist vor allen Dingen beliebt bei Politikerinnen und Politikern. Treibt dich das da auch extra noch mal ein bisschen hin, um zu gucken, mit wem die da so rumfrühstücken?
Absolut, absolut. Also ich meine, das ist natürlich jetzt halt durch Corona hat sich das alles so ein bisschen, bisschen relativiert. Aber das ist doch schon immer ganz interessant, wie man da trifft und wer sich da mit wem trifft. Das stimmt.
Sehr schön. Lieber Matthias, vielen Dank für deine Einschätzung. Wir bleiben natürlich dran und sind gespannt. Und wer sich informieren will, der kann das nicht nur auf mopo.de, sondern auch über den Newsletter. Es ist ein Newsletter, man sollte sich also eintragen beim Hamburger Tagesjournal. Ich wünsche dir alles Gute und vielen Dank, dass du für uns so lange wach bleibst und schon mal die neuesten Nachrichten des Tages zusammenfasst. In diesem Sinne, ahoi.
Ahoi. Tschüss. Ciao.
Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.